Liebe Gemeinde hier im Christustreff, ich grüße Sie ganz herzlich. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Advent. Wir haben es schon gehört im Eingang. Gott kommt in Jesus Christus in diese Welt hinein. Und er kommt in einer dreifachen Weise. Er ist gekommen in Jesus Christus, als Gott Mensch geworden ist in der Krippe in Bethlehem. Und als Jesus dann schließlich dieses einmalige Leben gelebt hat und am Kreuz aus dieser Welt hinausgedrängt worden ist, bis hin dann, dass Gott sich zu ihm bekannt hat und er wieder auferstanden ist. Gott kommt, aber auch heute. Er kommt im Wort, das gepredigt, ausgelegt, das in der Bibel gelesen wird. Und er kommt im Sakrament, im Abendmahl, das wir auch heute miteinander feiern werden, und in der Taufe. Immer wieder kommt Jesus in diese Welt hinein und dann ist er auch da. Er ist dann da, der Apostel Paulus sagt, der Leib Christi, das ist seine Gemeinde. Da ist er jetzt auch da. Aber am Ende der Zeiten, das ist das dritte Kommen Jesu in diese Welt, wird er kommen in Herrlichkeit, sodass alle Menschen ihn sehen und Gott wird am Ende alles in allem sein. Wir werden heute in diesem Gottesdienst und in dieser Predigt den Schwerpunkt legen auf das zweite Kommen Gottes in diese Welt, in Jesus Christus, wie er auch jetzt schon da ist im Leib Christi. Und ich lese als Grundlage dafür den Predigttext aus dem ersten Brief des Apostel Paulus an die Korinther im Kapitel 12, die Verse 4 bis 11. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth: Es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es gibt verschiedene Aufgaben, Dienste, aber es ist ein Herr. Und es gibt verschiedene Begabungen, aber es ist ein Gott, der alles in allem wirkt. Jedem Einzelnen wird die Offenbarung des Geistes gegeben zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben, von der Weisheit zu reden. Dem anderen wird gegeben, von der Erkenntnis zu reden, nach demselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist. Einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen die Gabe, die auszulegen. Dies alles wirkt derselbe eine Geist und teilt jedem das Seine zu, wie er will. Jede Gemeinde braucht Erneuerung durch diesen Geist Gottes, der in den verschiedenen gemeinsam wirkt. Jede Gemeinde braucht Erneuerung, das ist keine Frage. Die Gemeinde, die in der Zeit lebt, hat eine bestimmte Geschichte mit Höhen und Tiefen und da braucht sie immer wieder Erneuerung durch Gott selbst. Diese Erneuerung geht aus von einer erneuten Hinwendung zum Wort Gottes. Wo das Wort des lebendigen Gottes ernst genommen wird, da wird Gemeinde neu. Gemeinde entsteht geradezu aus dem Wort Gottes. Und deswegen wollen wir genau hinhören, was Paulus uns mit auf den Weg gibt. Das ist immer so gewesen. Bei Jesus hat sich die Gemeinde erneuert durch die Neuauslegung des Wortes Gottes, die Jesus damals in Israel vorgenommen hat. Bei Paulus hat er die Gemeinde neu konstituiert in den Orten, wo er gewirkt hat, durch die Auslegung des Wortes. Und wir wissen alle, auch hier in Deutschland, vor allen Dingen durch Martin Luther im 16. Jahrhundert, war es die Konzentration auf das Wort, die die Gemeinde neu gemacht hat. Wir haben diese unüberbietbar gute Botschaft, dass dieser Jesus geistig, im Geist Gottes auch heute unter uns anwesend, ist uns Anteil schenkt an der Wirklichkeit Gottes. Das ist die Aussage dieses Predigtwortes. Gott schenkt uns Anteil an seiner Wirklichkeit. Und dieses Leben im Vollsinn, dieses pulsierende Leben, das beginnt schon jetzt und ist in Ewigkeit nicht zu Ende. Die Geschichte Jesu Christi und die von ihm gegründete Gemeinschaft ist auch mit dem Ende der Anwesenheit Jesu auf dieser Erde ja noch weitergegangen. Jesus Christus ist heute bei seinen Leuten, wie er es verheißen hat. Und das hat Dietrich Bonhoeffer, wie gesagt, wir haben uns gestern mit dem Buch Nachfolge besonders beschäftigt, das hat Dietrich Bonhoeffer am Ende dieses großartigen Buches in einer einmaligen Weise zusammengefasst, wenn er dort sagt, das Leben Jesu Christi ist auf dieser Erde noch nicht zu Ende gebracht. Jesus lebt es weiter im Leben seiner Nachfolger. Das Leben Jesu Christi unter uns und in dieser Welt ist kein Gedanke, sondern man muss das mal wirklich an sich heranlassen, ein Körper, eine Körperschaft. Jesus Christus ist jetzt im Geist anwesend, aber er verleiblicht sich in seiner Gemeinde. Übrigens, bei Bonhoeffer hatte das, wir haben gestern etwas intensiver uns das noch angeschaut, eine besondere Geschichte. Er hat immer schon theologisch recht klar gedacht, aber es war mit seinen eigenen Erfahrungen nicht untersetzt. Und dann im Jahr 1932, da hat Bonhoeffer für sich Christus durch das Wort der Bibel ganz neu entdeckt. Und seine Studenten, er war damals Privatdozent an der Humboldt-Universität in Berlin, und seine Studenten haben das gemerkt und waren auch komisch berührt, dass der Herr Dozent einmal am Ende einer Vorlesung die Studierenden gefragt hat, ob sie den Jesus lieb haben. Das war man von einem Theologiedozenten so nicht gewohnt. Aber Bonhoeffer hatte es für sich wiederentdeckt, dass es auch einen persönlich berühren muss, dass man eine persönliche Beziehung zu Christus haben muss, damit diese Kraft Christi durch seinen Geist auch in uns wirksam wird. Bonhoeffer hat wiederentdeckt, dass allen christlichen Handeln die Nachfolge Jesu Christi vorausgeht. Und diese Nachfolge schenkt uns, auch das haben wir gestern kurz berührt, eine neue Gemeinschaft. Gott meint mit seinem Wirken in uns, dass etwas ganz neu wird, dass dieses Neue von innen kommt, aber bis außen geht. Paulus zeichnet in dem Predigttext eine Gemeinschaft, die anders ist als die Gesellungsformen, die wir sonst so kennen. Es sind die unterschiedlichsten Menschen, die sich hier zusammenfinden, aber ausschlaggebend ist dafür, bei all dem, was sich hier tummelt, dass sie einen gemeinsamen Ursprung haben. Darauf weist uns Paulus hin. Alles ist gewirkt von dem einen Geist Gottes, der Anteil gibt an Jesus Christus und der jeder und jedem das Seine zuteilt. Paulus bezieht die Vielfalt der Gemeinde zurück auf den dreieinigen Gott. Vielleicht haben Sie es beim einfachen Vorlesen des Textes nicht gemerkt, aber der Apostel hat sich seinen Einstieg in den Gedankengang sehr, sehr gut überlegt. Da ist jedes Wort genau gesetzt. Die vielgestaltete Einheit und die versöhnte Verschiedenheit in der Gemeinde haben ihren Ursprung im dreieinigen Gott. Miteinander wird so Raum geschaffen für die Anwesenheit Gottes in dieser Welt. Der Leib Christi ist der Körper Gottes in Raum und Zeit. Ich lese noch einmal die Verse 4 bis 6 in einer eigenen Übersetzung. Es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es gibt verschiedene Aufgaben, aber es ist ein Herr. Und es gibt verschiedene Begabungen, aber es ist ein Gott, der alles in allen wirkt. Da, wo wir uns so gerne auch als Menschen, auch in der christlichen Gemeinde auseinanderdividieren, da, sagt Paulus, kommt es darauf an, dass wir das Zusammenhaltende unter uns auch erkennen und groß machen. Die Dreiheit von Geist, dem Herrn Jesus Christus und dem Schöpfergott entspricht die Dreiheit von Gaben, Aufgaben und Begabungen. Dass die Glaubensgemeinschaft bestimmende Prinzip ist der Geist Christi. Er führt ganz unterschiedliche Menschen zu einem Leib zusammen. Vor Gott sind wir alle gleich. Und darum ist die Übersetzung Martin Luthers, der hier von Ämtern redet, unpassend. Ich schätze Luther sehr, aber an dieser Stelle, glaube ich, wählt er ein falsches Wort. Es geht in der Gemeinde Jesu Christi nicht um Ämter, die einander zugeordnet sind oder um eine Ämterhierarchie, eine Stufenordnung von Ämtern, sondern es geht um die Verschiedenheit von Diensten und Aufgaben. Ja, unterschiedlich sind wir als Menschen schon, aber unterschiedlich sind auch die Aufgaben, vor denen wir stehen, und unterschiedlich sind deswegen auch die Dienste, die erfüllt werden müssen. In der Gemeinde Jesu Christi gilt nicht, die einen sind die Autoritäten und geben die Anweisungen und die anderen führen sie aus. Nein, hier gilt es nicht, dich bedienen zu lassen und andere dienen zu lassen, sondern in diesem Leib trägt jeder an seiner Stelle Verantwortung für das Ganze. Und genau das ist der entscheidende Punkt im Bild vom Leib. Der Dienst jedes einzelnen Gliedes ist für das Ganze wichtig. Fällt ein Glied aus, ist das Ganze gestört. Ich erlebe das gerade in meiner Familie am Beispiel meines Schwiegervaters. Er ist schwer krank und jetzt ist auf einmal eine kleine Wunde am Zeh aufgetaucht, die sich entzündet hat. Und daraus entsteht eine Blutvergiftung. Und so ist dieser kleine Zeh, wo man sagen kann, kann man eigentlich auch darauf verzichten, wofür braucht man den kleinen Zeh, ist auf einmal ausschlaggebend für das Leben überhaupt. Es kann sein, dass er wegen des kleinen Zehs als Körper nicht mehr funktioniert. Jetzt hat er wohl die größten Schwierigkeiten überwunden, aber es hätte sein können, dass er wegen des kleinen Zehs stirbt. Manche sagen, na, der Darmtrakt, der ist ja nicht so wichtig, der Kopf ist wichtig oder die Hände, dass wir was tun können. Aber man muss nur einmal eine Magen- und Darmgrippe gehabt haben, dann weiß man, dass dann der Kopf auch nicht mehr richtig denken kann. Das ist das, was das Bild vom Leib zum Ausdruck bringt. Jedes Glied ist gleich wichtig, auch wenn die Aufgaben und Funktionen und die Dienste sehr unterschiedlich sind. Drei Durchgänge durch diesen Text möchte ich mit Ihnen jetzt machen. Erstens, viele Aufgaben, aber ein Geist. Entschuldigung, viele Gaben, aber ein Geist. Über diesen natürlichen Vergleich hinaus gilt noch mehr, die Gabe, die jeder bekommen hat, ist sein oder ihr, ich nehme jetzt mal eine Formulierung des neutestamentlichen Theologen Ernst Käsemann auf, die Gabe, die jeder oder jede bekommen hat, ist sein oder ihr Anteil an der Herrschaft und der Herrlichkeit Christi. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, was das bedeutet. Die Gabe, die jeder bekommen hat, ist ihr Anteil an der Herrlichkeit und Herrschaft Christi. Von daher, wenn wir sagen, Advent heißt, Gott kommt in Jesus Christus und tritt seine Herrschaft an, dann sind wir in diesem Kommen Gottes involviert, wir sind damit verbunden. Gott kommt eben auch durch seine Gemeinde, durch uns in diese Welt hinein. Wenn wir unsere Gaben von Gott bekommen haben und dies unser Anteil am Herrn ist, dann müssen wir den spezifischen Dienst, der uns übertragen ist, unserer Berufung ausführen, sonst nehmen wir nämlich unseren Anteil am Herrn nicht wahr. Liebe Gemeinde, das, was Gott uns schenkt, verbindet uns mit ihm. Gott schenkt uns zuerst seine Gemeinschaft. Er verbindet uns mit ihm. Durch die Sakramente, Taufe und Abendmahl werden Menschen, die sich bisher völlig fremd waren, zum Leib Christi zusammengefügt. Wir werden, sagt Paulus an einer anderen Stelle, in Christus hineingetauft. Die Taufe ist die Eingliederung in den Leib Christi. Und an einer anderen Stelle sagt Paulus, ihr seid alle Gottes Kinder durch den Glauben an Jesus Christus. Denn wie alle von euch auf Christus getauft sind, die haben Christus angezogen. So wie die Taufe unsere Gliedschaft am Leibe Christi begründet, so ist das Abendmahl auch das, was wir gleich miteinander feiern werden. Die Erneuerung dieser Gemeinschaft mit Christus. Wenige Verse vor dem heutigen Predigttext erinnert Paulus die Korinther: Der gesegnete Kelch, welchen wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle eines Brotes teilhaftig sind. Das sind, so finde ich, ungeheure Bilder und Vorstellungen, die der Apostel hier verwendet. Und wir merken gleich, dass hier die Grenze zwischen der sichtbaren und der erfahrbaren Gemeinschaft und einer großen, überzeitlichen und überräumlichen Gemeinschaft durchbrochen ist. Es ist die örtliche Gemeinde, in der sich Menschen real begegnen, die den Leib Christi bildet. Es ist nicht irgendwie eine Seelenverwandtschaft, sondern es ist ein reales Erleben. Die Gemeinde empfängt am Leib des Herrn durch das Abendmahl Anteil an Christus. Jede örtliche Gemeinde bildet sich aus der Tischgemeinschaft mit dem für sie in den Tod gegebenen Jesus. Und so wird aus vielen Einzelnen etwas gemeinsam Neues. Diese neue Gemeinschaft ist eben nicht eine Gemeinschaft der körperlosen Seelen, sondern im konkreten Miteinander erfahrbar. Und sie lebt aus dem gegenseitigen Geben und Nehmen. Sie ist ein gegliederter Organismus, in dem unterschiedliche Menschen sich ergänzen. Gottes Gabe ist diese neu geschenkte Gemeinschaft an uns. Mit der mir geschenkten Gabe nehme ich meine Gliedschaft am Leib Christi wahr. Deswegen zweitens, verschiedene Aufgaben, aber ein Herr. Gnadengabe ist eben immer auch Aufgabe. Eine nicht wahrgenommene Gabe ist wie ein nicht genutztes Körperteil. Es verliert seine Funktion, wird am Ende nicht mehr durchblutet und schadet auf einmal dem ganzen Körper. Dann ist der ganze Körper krank. Gnade ist nie etwas, auf dem ich mich ausruhen kann, sondern immer etwas, was aktiviert. Dienst ist deswegen Gnade. Vielleicht haben wir das Missverständnis, Gnade sei etwas, was uns Ruhe schafft und da kann ich mich ausruhen. Nein, Dienst ist Gnade. Ein Mensch ohne Aufgaben verkümmert. Jeder Mensch muss die Erfahrung machen für sich. So sind wir Menschen gebaut. Ich werde gebraucht. Für diesen kleinen oder für diesen größeren Dienst. Die Gemeinde Jesu Christi ist der Raum, in dem ich nehme und gebe. Für uns verdichtet sich deswegen in diesem Bibeltext die Leitfrage, welche Aufgabe hält unser Herr für uns bereit? Wie können wir in ihr, in dieser Aufgabe, die Erfahrung vermitteln, zu nehmen und zu geben, die anderen zu brauchen und selbst gebraucht zu werden? Gelingt uns das deutlich zu machen, die Kirche braucht dich, weil Gott dich braucht, dann könnte unsere Kirche, unsere Gemeinde gottvoll und erfahrungsstark werden, wie einmal Paul Zulehner gesagt hat. Ja, dem heutigen Lebensgefühl entspricht nicht die verbindliche Mitgliedschaft und der regelmäßige Kirchgang. Es ist wahr, Menschen wollen sich nicht binden. Ich denke, auch so eine Gemeinde wie der Christustreff wird so eine Erfahrung gemacht haben. Es ist schwer, dass sich Menschen auf Dauer auch an eine Gemeinde binden. Und wenn Menschen kommen, heute in unserer Erlebnisgesellschaft, dann suchen sie das eine ultimative Erlebnis. Aber der Gang durch die Zeit geht durch Höhen und Tiefen. Wie kann dann der Geist Gottes uns aufs Neue heute entfachen und als helle Flamme in unserer Gemeinde lodern? Es geht dabei nicht um eine Sehnsucht nach einer früheren Machtentfaltung, die die Kirche einmal in der Gesellschaft gehabt hat. Es geht nicht immer um das Buhlen nach der gesellschaftlichen Anerkennung durch die Bedienung des Zeitgeistes, sondern es geht allein um die Frage, wie kann die Kirche, wie kann die Gemeinde zu dem ihr von Jesus Christus aufgetragenen Dienst fähig sein? Gott möchte ja in diese Welt hineinwirken. Die Kirche, die Gemeinde ist keine Kuschelkirche, in der man sich nur alleine wohlfühlen kann und soll. Das ist ja gerade der Grundgedanke in der Bibel, dass der unsichtbare Gott in dieser Welt mit dem Körper Christi seinen Wohn- und Wirkungsort angenommen hat und dieser Körper Gottes heute in der Gemeinde existiert. Mit dieser Grundbewegung ist alle Selbstgenügsamkeit durchstoßen. Die Kirche ist dafür da, um in der Öffentlichkeit und darüber hinaus zu wirken. Das ist ihre Hauptaufgabe. Welche andere Aufgaben die Kirche auch angreifen kann, sie ist die auf jeden Fall die zum Dienst fähige Kirche und deswegen ist sie Gemeindekirche. In einer konkreten Gemeinde wird geglaubt, geliebt und gehofft. Und weil Gott seinen Geist einem jeden Glied in seiner Gemeinde schenkt, deswegen lebt die Kirche. Und über dieses Gemeindekirche-Sein hat Bonhoeffer, ich könnte sagen, den Klassiker geschrieben über das gemeinsame Leben. Übrigens nicht an einem ruhigen Schreibtisch eines akademischen Elfenbeinturms, sondern mitten auch im, man könnte sagen, pulsierenden Leben. Es war im September 1938, das Predigerseminar, wo Bonhoeffer Dozent war, hatte gerade 4 Wochen Pause und die Familie Bonhoeffers hat herausbekommen, dass die Verfolgung der Juden einen Höhepunkt demnächst nehmen würde und dass in jedem Pass bei den Frauen ein Sarah und bei den Männern ein Abraham eingeschrieben werden sollte. Und dadurch klar war, man konnte mit diesem Pass Deutschland nicht mehr verlassen. Der Schwager Dietrich Bonhoeffers, Gerhard Leipholz, war selber Jude und war Professor für Staatsrecht in Göttingen. Und die Familie hat eingeredet auf das Ehepaar Leipholz, sie möchten doch jetzt mit ihren beiden Kindern Deutschland verlassen, danach wäre das nicht mehr möglich und dann würde ihnen wahrscheinlich Unglaubliches passieren. Und die wollten nicht gerne Deutschland verlassen, aber sie haben es dann getan. Und damit das Haus in der Herzberger Landstraße in Göttingen nicht leer stand, hat Dietrich Bonhoeffer zusammen mit seinem Freund Eberhard Bethke für 4 Wochen da Quartier genommen, weil man wusste, in solchen ähnlichen Fällen hat die SA anschließend das Haus demoliert, weil es ja nicht arisches Eigentum gewesen ist. Und das sollte verhütet werden. Und da sitzt dann Bonhoeffer am Schreibtisch seines gerade geflohenen Schwagers Gerhard Leipholz und schreibt dieses Buch des gemeinsamen Lebens. Ein kleines Büchlein, lediglich 84 Seiten stark und gibt damit so etwas wieder wie einen Extrakt des gemeinsamen Lebens. Das, was Bonhoeffer mit seinen Vikaren im Predigerseminar am gemeinsamen Leben selbst erfahren und gelebt hat. In den Jahren von 1935 bis 1938, in den 3 Jahren vorher. Und das gemeinsame Leben, das Buch heißt nicht einfach nur so, sondern ist gleichzeitig, ich möchte sagen, dass ein Paradigma einer neuen christlichen Existenz. Christliches Leben ist gemeinsames Leben. Wir sind ja, und das war schon zur Zeit Bonhoeffers, natürlich nicht viel anders als heute, obwohl die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten weitergegangen ist. Wir sind zutiefst individualisierte Menschen, gerade in unserer westlichen Kultur. Der Grundton des Zeitgeistes bedeutet, dass das Ich sich inszeniert. Und was bedeutet in einer solchen Kultur, wenn, wie Dietrich Bonhoeffer schon in seiner Doktorarbeit erkannt hat, das ist die Formel, die dort neu auftaucht, Christus existiert als Gemeinde. Dass er die Erkenntnis des Paulus vom Leib Christi hineinnimmt in die theologische Diskussion seiner Zeit. Als Christen haben wir eine neue Identität geschenkt bekommen. Und diese neue Identität ist nicht etwas, was ich nur für mich habe, sondern sie ist unlösbar verbunden mit meinem Eingebettetsein in eine neue Gemeinschaft. Ich bin geprägt von Verantwortung und davon, dass ich auch für andere da bin. Beides ist gleich wichtig. Gott hat uns als Einzelne geschaffen und in eine Gemeinschaft hineingestellt. Und das ist der Grundgedanke, den Bonhoeffer versucht, bis in die praktische Lebensgestaltung einer Gemeinschaft im gemeinsamen Leben durchzubuchstabieren. Das Programm des gemeinsamen Lebens ist ein gemeinsames Leben, das sich durchaus am ordensähnlichen, kommunitären Leben orientiert, mit den tagstrukturierenden Andachten. Aber es lebt von diesem Grundgedanken, den Bonhoeffer auch ausführt zu Beginn seines Büchleins, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Und wer nicht in der Gemeinschaft leben kann, der muss aufpassen, dass er das Alleinsein aushält. Nun kann es ja gut sein, so gut kenne ich den Christustreff nicht, auch wenn ich Einzelne ganz gut kenne, dass ihr sagt, na, der Christustreff, der praktiziert das doch alles. Wir wollen doch Gemeindekirche sein und wir möchten diese Vielfalt leben. Und schon bei diesem Gottesdienst merkt man natürlich, diese Gottesdienste leben davon, dass viele gemeinsam diesen Gottesdienst tragen, dass viele eine Aufgabe übernehmen und ich gestehe, ich halte das auch für bewundernswert. Aber trotzdem gilt es für uns, das immer wieder durchzubuchstabieren und vor der Anfechtung, vor der wir stehen, nicht zu kapitulieren, dass nämlich die Gestaltung unseres eigenen Ichs, unseres ganz persönlichen Wegs, dann doch die Oberhand annimmt. Wir sind gefordert, daraus zu leben, dass indem der eine Geist Gottes jeden Christen begabt, dass erst so die Gemeinde insgesamt fähig wird, die übertragenen Dienste und Aufgaben zu tun. Mit den Gaben oder Charismen, die der Geist schenkt, hat die Gemeinde die notwendigen Begabungen, um ihre Aufgaben zu erledigen. Deswegen drittens, viele Begabungen, aber ein Gott. In dieser Gemeinschaft gibt es Menschen, Paulus nennt nun relativ zufällig gerade das, was ihm in Anschauung seiner konkreten korinthischen Gemeinde vor Augen steht, die sehr verschiedenen Begabungen, die er dort findet. Die eine, die aufgrund ihrer Lebenserfahrung raten kann. Den anderen, dem es gegeben ist, ganz elementar, einfach die wesentlichen Sachen des Glaubens auszudrücken. Und der dritte versprüht Zutrauen. Ein anderer hat die Gabe, körperlich zu helfen. Und die nächste kann so beten, dass Wunder geschehen. Ein anderer hat einen Durchblick durch die unüberschaubare Gegenwart und kann Orientierung geben, prophetische Gabe. Ein anderer hilft, die religiösen Angebote und die Lebenshilfeversprechungen zu unterscheiden zwischen dem, was wirklich lebensförderlich und dem, was lebensabträglich ist. Und schließlich gibt es in der Gemeinde auch solche, die einfach die Gabe haben, sich ekstatisch zu freuen. Und dann gibt es auch die anderen, die diese wieder auf den Boden herunterholen. Ein solches buntes Bild zeichnet Paulus von der Gemeinde in Korinth im ersten Jahrhundert. Natürlich ist diese Aufzählung nicht erschöpfend. Es gibt noch viel, viel mehr Gaben. Und zu diesen gehören die Fähigkeiten, Türen zu öffnen, wie schnell zu anderen Menschen Kontakt schließen zu können, die Gabe zuhören zu können, genauso wie die Gabe, einen Blick, einen realistischen Blick auf die Situation zu haben. Warum fehlen manchmal in unseren Gemeinden Menschen mit konkreten Begabungen? Da sagt Bonhoeffer in seiner Schrift Gemeinsamen Leben etwas, was mir sehr nachgegangen ist. Und ich glaube, dass die Krise unserer Volkskirche, der evangelischen wie der katholischen, mit dieser Erkenntnis zusammenhängt. Bonhoeffer sagt wörtlich, eine Gemeinschaft, die es zulässt, dass ungenutzte Glieder da sind, wird an diesen zugrunde gehen. Eine Gemeinschaft, die es zulässt, dass ungenutzte Glieder da sind, wird an diesen zugrunde gehen. Erinnern Sie sich nochmal an das Bild, das ich jetzt eben gebraucht habe. Wenn etwas am Körper entzündet ist, verfault, wird der ganze Körper infiziert und in der Tat, dann stirbt der Mensch. Und so ist es auch mit den geistlichen Gliedern in der Gemeinde. Wenn wir zulassen, dass da Menschen unter uns sind, mit uns leben, die Gaben haben, aber die diese Gaben in der Gemeinde nicht zur Entfaltung bringen können, dann macht das die Gemeinde schwach. Ich habe schon gesagt, das Problem der großen, unüberschaubaren Gemeinden in der Volkskirche scheint mir an erster Stelle hier zu liegen. Da gibt es ja Gaben, die sind über Jahrhunderte nicht genutzt worden. Da hat der Pastor und vielleicht noch der Kantor, der Organist, das waren die Gaben, die vor allen Dingen in der Gemeinde zum Ausdruck kamen. Und vieles, vieles andere blieb einfach ungenutzt. Die vom Geist begabte Gemeinde, die charismatische Gemeinde, baut sich aber von den Gaben her auf. Wenn wir nicht aus dieser Konsumentenhaltung herauskommen und wir haben immer wieder die Gefahr, in diese Konsumentenhaltung zu verfallen, dann nehmen wir die Wirkung des Geistes unter uns nicht wahr. Dann stirbt die Gemeinde als lebendiger Organismus ab. Eine Veranstaltungskirche ist das Gegenteil von Gemeindekirche. Liebe Schwestern und Brüder, ich muss euch sagen, an dieser Stelle habe ich, was die Corona-Situation angeht, tiefe Sorgen. Weil es uns nämlich schwierig macht, diese Gemeinden, diese Gaben miteinander in unserer Gemeinde auch zu praktizieren. Dass Leute am Livestream doch zu einer reinen Konsumentenhaltung zurückkehren und wir auch objektiv wirklich Probleme haben, die Gaben in der Gemeinde zur Entfaltung zu bringen. Ich glaube, dass das eine ganz tiefe Krise für die Gemeinde Jesu Christi ist. Aber das, was Paulus im Blick hat, das, was Jesus in diese Welt hineingebracht hat, ist die Gemeindekirche. Und Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er nennt ja die Begabung jedes Einzelnen durch den Geist Gottes eine Offenbarung. Eine Offenbarung. Es ist der Anteil am Herrn und der Einblick in seinen Willen, wenn Gott Menschen mit seinen bestimmten, besonderen, einmaligen Fähigkeiten begabt. Und Paulus geht davon aus, jeder und jedem in unseren Gemeinden ist eine bestimmte Begabung geschenkt. Es gibt keine unbegabten Menschen. Und wir müssen nur entdecken, wozu wir begabt sind, was wir zum Wohle der Gemeinschaft einbringen können. Denn der Geist will sich jedermann offenbaren, und zwar so, dass alle davon gegenseitig einen Vorteil haben. Im Christustreff helfen viele mit. Und trotzdem bin ich überzeugt, gibt es auch hier noch unerkannte Begabungen. Für unsere Kirche, in unserer Gesellschaft insgesamt, denke ich, hängt das Entscheidende davon ab, ob wir anfangen, in unseren Gemeinden Gaben zu entdecken. Dadurch, dass jeder und jede dem ihm oder ihr verliehenen Geist nutzt, beginnt der ganze Leib Christi wieder zu leben. Das ist dann eine von Gottes Gnade belebte Gemeinde, eine charismatische Gemeinde, eine von Gott begabte und begnadete Gemeinde, in der jede und jeder eine Aufgabe zum Wohl aller übernimmt. Es ist ja den Evangelischen oft vorgeworfen worden, sie würden sich auf der von Gott geschenkten Gnade ausruhen. Das ist ein schlimmer Vorwurf. Denn wenn ich wirklich Gottes Gnade erfahren habe, dann beruhigt sie nicht, sondern setzt in Bewegung. Die von Gott erfahrene Gnade aktiviert. Und das ist auch ein herrliches Gefühl, wenn ich merke, Mensch, an dieser Stelle wurde ich gebraucht. Selbst in Stunden des Zweifels weiß ich, ich bin nicht unnütz. Und so ist der Dienst, den ich anderen erweise, Gnade, Gnadengabe, geschöpft aus dem unerschöpflichen Reichtum der Möglichkeiten Gottes. Amen.